Willkommen bei Kontext TV. Wir sind heute an der Harvard University in Cambridge nahe Boston. Wir wollen heute über Jeremy Scahills neues Buch Dirty Wars, The World is a Battlefield sprechen, übersetzt Schmutzige Kriege, die Welt ist ein Schlachtfeld, das vor kurzem in den USA erschien. Jeremy Scahill ist Korrespondent beim Nachrichtenmagazin The Nation und Autor des New York Times Bestsellers Blackwater, The Rise of the World's Most Powerful Mercenary Army. Am Rande einer Diskussionsveranstaltung über Scahills neues Buch zusammen mit Amy Goodman von Democracy Now! Und dem US-Kritiker Noam Chomsky hatten wir die Möglichkeit, mit Jeremy Scahill ein Interview zu führen.
Jeremy,
lassen Sie uns über Dirty Wars sprechen. Worin besteht der Unterschied zu normalen, regulären Kriegen?
The concept of Dirty Wars is that the President of the United States, Barack Obama, who's a constitutional lawyer.
Das Konzept von Dirty Wars, der schmutzigen Kriege, ist, dass der Präsident der USA, Barack Obama, der von Beruf Jurist für Verfassungsrecht ist, versucht, seine Drohnenkriege und den Gebrauch von Sondereinsatzkräften als eine saubere und klügere Art der Kriegsführung darzustellen. Und er versucht, seinen Krieg in gewisser Weise dem gegenüberzustellen, was in der Bush-Ära passiert ist, also der Invasion und Okkupation Iraks und Afghanistans. Aber es gibt keinen sauberen Krieg. Die schmutzigen Kriege von heute legen offen, wie in Zukunft Krieg geführt wird. Dass es immer weniger um den Einmarsch großer, konventioneller Armeen in andere Länder gehen wird. In Konflikten wird die Kriegsführung zunehmend aus einer Kombination von Söldnern, Spezialkräften, verdeckten Einsätzen von Geheimdiensten und Cruise-Missiles-Angriffen bestehen. Ich denke auch, dass das in vielerlei Hinsicht eine alte Geschichte ist. Neu ist im Vergleich zum Zweiten Weltkrieg oder dem Vietnamkrieg die fortgeschrittene Technologie. Die Idee eines Roboterkrieges, in dem keine Piloten in Flugzeugen sitzen, um ein Land zu bombardieren, das wirft Fragen auf über die Möglichkeiten von mächtigen Nationalstaaten, Krieg gegen Aufstände oder ihre eigene Bevölkerung zu führen. Ich glaube nicht, dass sich Kriege grundsätzlich geändert haben, außer der Technologie. Doch der Trend geht eindeutig weg von Massenkriegen hin zu vielfältigen verdeckten Operationen.
Wie funktionieren solche verdeckten Operationen?
Der amerikanischen Regierung stehen vielfältige Einheiten zur Verfügung. Die CIA hat eine paramilitärische Division, die Sondereinsatzdivision. Und diese Truppen können entweder vom Militär ausgeliehen werden oder sie entstammen dem hausinternen CIA-Kommando. Sie können in Ländern eingesetzt werden, in denen die USA gar nicht militärisch engagiert ist. Sie können sie dann sehr leicht bestreiten. Dort spüren die Eliteeinheiten Verdächtige auf und ermorden sie. Doch die USA müssen dafür keine Verantwortung übernehmen. Und es gibt auch nur sehr wenige Personen in der amerikanischen Regierung oder dem Kongress, die über diese Operationen in Kenntnis gesetzt werden. Im Militär ist die schlagkräftigste Elitetruppe, die dem Präsidenten zur Verfügung steht, das gemeinsame Sondereinsatzkommando, genannt JSOC. Diese Einheit wurde 1980 nach einer misslungenen Geiselrettungsaktion im Iran gegründet. Für lange Zeit existierte sie im Schatten. Im Pentagon wurde in den Fluren nur unter vorgehaltener Hand darüber gesprochen. Die Leute wussten, dass JSOC existierte, aber es wurde niemals wirklich an die Öffentlichkeit gebracht. Was wir wissen ist, dass diese Einheit nach dem 11. September einen beispiellosen Machtzuwachs erhielt. Sie konnte tun und lassen, was sie wollte, um die Welt zum Schlachtfeld zu erklären. Es sind die am besten entwickelten Streitkräfte der Vereinigten Staaten. Sie operieren außerhalb der gängigen Befehlsketten. JSOC ist praktisch die Privatarmee des Präsidenten. Die Elitesoldaten werden für alle möglichen Einsätze genutzt. Von der Festnahme von Piraten, die ein US-Schiff gekapert haben, über die Ermordung Osama bin Ladens, hin zu Sabotageakten oder Ermordungen von Verdächtigen in der ganzen Welt. Es gibt zwei zentrale Streitkräfte, die dem Präsidenten unterstehen, um solche Operationen durchzuführen, die geheim bleiben sollen. Nur wenn es den Verantwortlichen genehm ist, wird eine Operation öffentlich gemacht. Dann geben sie einem alle möglichen Informationen. Wenn eine Aktion fehlschlägt, wie zum Beispiel eine der Geschichten, von denen ich im Buch erzähle, als eine schwangere Frau in einem nächtlichen Überfall getötet wurde, dann wird es vertuscht. Dann wird alles unter den Teppich gekehrt. Daher denke ich, dass wir Amerikaner und der Rest der Welt nur sehr wenig darüber wissen, was diese Truppen tatsächlich tun.
forces are doing in these dirty wars.
What about the victims? In your book, there are two figures.
Was ist mit den Opfern? In Ihrem Buch kommen zwei Personen vor, es sind Amerikaner. Was ist mit ihnen passiert?
Well, you know, after 9/11, the U.S. developed the concept of a kill list. And originally there was between.
Nach dem 11. September haben die USA eine Kill List, eine Tötungsliste entwickelt. Ursprünglich waren zwischen 7 und 24 Personen auf dieser Liste. Die meisten davon hatte man als Führer von Al-Qaida identifiziert. Zum Beispiel Osama bin Laden, Ayman al-Zawahiri, öffentlich bekannte Personen. Es begann eine Jagd auf diese Leute. In den folgenden Jahren ist die Liste immer länger geworden. Man gab einen Satz Karten mit Steckbriefen heraus, für den Irak mit Saddam Hussein und seinen Gefolgsleuten. Im Fall Afghanistan setzte man Tausende von Leuten, einschließlich niedrigster Befehlsgeber, auf die Liste. Und als die Obama-Administration die Leitung übernahm, begann man, sich auch auf den Amerikaner Anwar al-Awlaki zu fokussieren. Awlaki ist in den USA geboren. Er war in der Zeit nach 9/11 ein Imam an einer großen Moschee in Virginia. Er galt als moderater Muslim, der die Anschläge vom 11. September verurteilte. Man konnte ihn oft im Fernsehen und Radio sehen und hören. Als der US-Krieg sich immer weiter ausbreitete, radikalisierte er sich mehr und mehr. Er begann, sich gegen den Krieg auszusprechen und verließ schließlich die USA. Er kehrte zurück nach Jemen, nutzte jetzt das Internet, um dort zu predigen. Er unterhielt einen Blog, in dem er offen zu Anschlägen auf US-Soldaten und für einen bewaffneten Dschihad aufrief. Die USA ließen ihn am Ende verhaften und steckten ihn für 1,5 Jahre in Jemen ins Gefängnis, was ihn noch radikaler machte. Als er aus dem Gefängnis entlassen wurde, fahndeten die USA nach ihm. Awlaki ging in den Untergrund. Im September 2011 veranlasste Präsident Obama die Tötung von Anwar al-Awlaki, einem amerikanischen Staatsbürger. Awlaki wurde kein Verbrechen zur Last gelegt. Es wurden keine Beweise öffentlich gemacht. Er wurde nicht angeklagt und trotzdem hat man ihn mit einem Drohnenangriff töten lassen. Ein weiterer Amerikaner, Samir Khan, kam bei dem Anschlag ums Leben. Er war im Grunde ein Propagandist, Chefredakteur der Zeitung Inspire, die Al-Qaida an der arabischen Halbinsel gegründet hatte. Awlaki und Khan wurden also in ihrem Jeep getötet. Die Reaktionen auf die Tötung waren in den USA in zwei Lager geteilt. Das eine Lager schwieg, sagte einfach nichts zu dem Vorfall. Die anderen feierten es als einen großen Sieg, weil zwei mächtige Terroristen zur Strecke gebracht worden seien. Was aber viele Amerikaner nicht wissen, ist, was mit Awlakis 16 Jahre altem Sohn Abdul Rahman geschah, der seinen Vater jahrelang nicht gesehen hatte. Abdul Rahman lebte mit seinen Großeltern in Jemen. Er war ein ziemlich normaler Junge, mit einer ziemlichen Mähne, die sein Großvater immer abschneiden lassen wollte. Er hörte Hip-Hop, traf sich mit seinen Freunden auf einem Platz, an dem die Revolution während des arabischen Frühlings stattfand. Und dieser Junge vermisste schlicht seinen Vater, eine natürliche Reaktion von Kindern. Er wollte ihn sehen. Seine Familie wollte das nicht, so dass Abdul Rahman sich eines Tages durch das Küchenfenster hinausschlich, sehr früh am Morgen, einen Tag nachdem er 16 Jahre alt geworden war. Er fuhr mit dem Bus von der Altstadt der jemenitischen Hauptstadt Sana in die Provinz Shabwa, wo der Stamm seiner Familie beheimatet ist. Dort hatten die USA mehrere Drohnenangriffe durchgeführt, um seinen Vater zu töten. Abdul Rahmans Plan war, sich mit seinem Vater zu treffen. Kurz nachdem er dort ankam, wurde sein Vater ermordet. Nicht in Shabwa, sondern im Norden Jemens. Abdul Rahmans Familie wollte, dass der Junge nach Hause komme. Seine Großmutter rief ihn an und sagte, weißt du, es ist vorbei, dein Vater ist tot, du musst nach Hause kommen. Er antwortete ihr, ich werde es versuchen, aber die Straßen sind wegen der Kämpfe und der Revolution abgesperrt. Ich komme nach Hause, sobald ich kann. Er traf sich mit Verwandten, seinen Cousins, es waren Teenager. Sie saßen draußen in einem Restaurant und gegen 9 Uhr tauchte eine Drohne am Himmel über ihnen auf und feuerte eine Rakete ab. Die Explosion traf den Jungen und seine Cousins. Die Obama-Administration hat nie erklärt, wer das Ziel dieser Attacke gewesen ist, warum der amerikanische Teenager ermordet wurde. Es gibt keine Antworten. In den Nachwirkungen des Mordanschlags schleuste ein US-Soldat anonym einen Bericht an amerikanische Zeitungen, worin behauptet wurde, dass Abdul Rahman 21 Jahre alt gewesen sei. Seine Familie präsentierte dessen Geburtsurkunde, ausgestellt vom Staat Colorado, die zeigt, dass er ein 16-jähriger amerikanischer Junge gewesen war. Dann wurde behauptet, er hätte sich mit einem Al-Qaida-Propagandisten getroffen, der auch in dem Anschlag getötet wurde. Es stellte sich heraus, dass der aber gar nicht tot ist. Ich habe die vergangenen Jahre damit verbracht, Antworten vom Weißen Haus zu bekommen, warum dieser 16-jährige amerikanische Teenager getötet wurde. Es scheint, als sei sein einziges Vergehen gewesen, dass Anwar al-Awlaki sein Vater war. Für mich, nicht so sehr als Journalist, eher als Mensch, ist die Ermordung eines Kindes und die Rechtfertigung, dass sein Vater ein böser Mensch, Krimineller oder ein Terrorist sei, erbärmlich. Ich versuche also, an dieser Geschichte dran zu bleiben. In meinem Buch gibt es keine Schlussfolgerung zu diesem Fall. Ich werde vielleicht eine Neuauflage drucken lassen müssen, falls wir jemals Antworten erhalten sollten.
I'm trying to stick on that story and you know, I don't have a conclusion to it in my book, so maybe I'll have to do an updated edition if we can ever get an answer on it.
Wie viele Menschen wurden in solchen verdeckten Operationen bisher getötet? Gibt es Zahlen darüber?
Well, you know,
ein konservativer Republikaner hat vor nicht allzu langer Zeit eine Zahl fallen lassen, in einer Anhörung oder einem Interview. Er sprach von mehr als 4000 Menschen, die in Drohnenangriffen getötet worden seien. Das ist eine konservative Schätzung. Drohnen sind zwar ein wichtiger Faktor, aber sie sind nur ein Teil der Geschichte. Wie viele Personen wurden in Operationen ermordet, von denen wir nicht mehr was wissen, die von Bodeneinheiten ausgeführt wurden? Wie viele Afghanen wurden in nächtlichen Überfällen getötet? Wir haben keine Ahnung. Ein US-General hat einmal während der Bush-Zeit gesagt, wir zählen unsere Opfer nicht. Es gibt im Grunde niemanden, der wirklich zählt, wie viele Menschen von uns umgebracht worden sind. Niemand zählt, wie viele Zivilisten getötet wurden. Wir haben den drittwichtigsten Mann von Al-Qaida vielleicht rund 300 Mal getötet. Ich weiß die Antwort auf diese Fragen nicht, aber ich will die Antwort auf sie erhalten. Ich will wissen, wer diese Menschen waren und warum sie getötet wurden. Die USA verbreiten ein Bild in der Welt, dass wir, wenn es um das Mordprogramm geht, eine gesetzlose Nation sind. Und das ist beunruhigend. Das ist für mich als Amerikaner erschreckend einzugestehen. Es geht mir sehr nah. Wir sind zu der Kraft mutiert, die wir vorgeben zu zerstören. Wir erscheinen, als hätten wir überhaupt keine Moral. Ein ehemaliger führender Militäroffizier, General Hugh Shelton, der Generalstabschef war und damit eine sehr machtvolle Position im Militär innehatte, sagte einmal zu mir, wir versuchen mit unseren Handlungen nicht wie Terroristen auszusehen. Das ist ein Mann, der seine Worte sorgfältig wählt. Für mich war das ein ziemlich bedeutsamer Kommentar. Er bringt etwas auf den Punkt. Wenn man in Jemen ist, wie ich zusammen mit Rick, dem Regisseur von Dirty Wars, und du fragst Menschen, was sie unter Terrorismus verstehen, dann sprechen sie von Drohnen. Sie sagen uns, bei euch sagt man, Al-Qaida ist Terrorismus. Wir sagen, dass eure Drohnen Terrorismus sind. Für die Menschen dort ist das die Realität. Wir sind für sie die Terroristen. Jeder, der Gewalttaten begeht, findet dafür Rechtfertigungen, sodass seine Sache als gerecht erscheint. Terroristen machen das, Nationalstaaten machen das. Eines der Hauptprobleme unserer kollektiven Geschichte ist, dass wir alle glauben, unsere Gewalt sei in irgendeiner Weise berechtigt und dass die Gewalt des Feindes es nicht ist. Das müssen wir auf den Prüfstand stellen.
Thanks a lot.
Yeah, thank you. Yeah, it's good to talk to you.
Jeremy Scahills Buch ist auch Thema des gleichnamigen Films The Dirty Wars, der jetzt in den Kinos hier in den USA anläuft. Der Film folgt dem investigativen Journalisten Scahill nach Afghanistan, Somalia und Jemen. Der Regisseur des Films, Richard Rawley, erhielt auf dem Sundance Film Festival in diesem Jahr den Preis für die beste filmische Darstellung im Bereich Dokumentarfilm. Bevor wir das Interview mit Richard Rawley hören, hier der Trailer des Films.
I got a strange phone call. Someone from the inside was reaching out to me. Someone close to the heart of the president's elite force.
There are hundreds of covert operations on multiple continents. With the full support of the White House.
It's hard to say when this story began.
Greetings from Kabul, Afghanistan.
This was supposed to be the front line in the war on terror.
What's the name of this village out here?
But I knew I was missing the story. There was another war, hidden in the shadows. A night raid.
So there's the two men in the guest house were the first people killed.
One man, one man, You saw the U.S. forces take the bullets out of the body?
On your face! On your face!
Who were these men that stormed into Daoud's home? And why would they go to such horrifying lengths to cover up their actions?
Airstrikes, targeted killings. A lot of it was a questionable legality.
How had a covert unit taken over the largest war on the planet?
Joining us now is Jeremy Scahill.
Jeremy Scahill.
They're dismissing what you've done.
Why are you still alive? Are you paranoid? Not like everything Marwith. Oh, he's dead. What happened? He had an accident.
The list of raids read like a map of a hidden war.
The right guys would get targeted, planned over the times, the wrong people would get killed.
Algeria, Indonesia, Thailand, Jordan.
What we have essentially done is created one hell of a hammer. And for the rest of our generation, this force will be continually searching for an end.
Despite whatever conspiratorial theories, there's nothing to it.
If they are dangerous, if they are too strong, definitely has a missile in his future.
It's important to know when the president can kill an American citizen and when they can.
When you are fighting with anyone, any option is open. No mess. America knows war. They are war masters.
Ich habe Richard Rawley zuerst gefragt, wie es zu dem Filmprojekt gekommen ist.
Ich kenne Jeremy seit über einem Jahrzehnt. Ich glaube, dass wir uns beim Protest gegen die Konferenz der Welthandelsorganisation in Seattle 1999 getroffen haben. Aber während des Irakkrieges kam ich ihm wirklich nah. Ich war Kriegsreporter und berichtete über den Irakkrieg am Boden. Und er arbeitete investigativ. Er recherchierte großartig. Dieser Krieg brachte uns näher zusammen. Ich habe vor Ort in Afghanistan allein und eingebettet in US-Truppen und auch an anderen Orten gesehen, dass der geheime Krieg den konventionellen Krieg verdrängte. Jeremy stellte das Gleiche fest. Also beschlossen wir, einen Film in Afghanistan zu machen, wie geheime Spezialkommandos den konventionellen Krieg in den Schatten stellten. Heute werden mehr Afghanen durch nirgendwo angebundene geheime Spezialeinheiten getötet und gefangen genommen, als von der kompletten 200.000 Mann starken NATO-Armee vor Ort. Also begannen wir mit diesem Film. Als wir anfingen, ahnten wir nicht, wie groß das Projekt werden würde. Als wir im Dorf Gardez in Afghanistan ankamen, hätten wir nie geglaubt, dass die Einheit, die für die Anschlagsoperation auf eine Feierlichkeit mit zivilen Opfern verantwortlich war, diese globale Eliteeinheit sein könnte, für die direkt der Präsident verantwortlich ist. Sie operiert überall auf der ganzen Welt. Wir ahnten nicht, dass wir in Somalia, in Mogadischu, in Jemen landen würden. Ich habe sicher nie geglaubt, dass wir afghanische Opfer amerikanischer Nachtrazzien interviewen würden oder dass wir mit amerikanischen Bürgern sprechen würden, die Opfer der gleichen Gewalt waren.
Was haben Sie erfahren, als Sie diese Elitesoldaten und auch die Opfer interviewten? Was haben Sie dort gelernt?
Well, I mean, the thing that I didn't grasp.
Mir war lange die immense Ausdehnung dieser Operationen unbegreiflich. Natürlich konnten wir davon ausgehen, dass unsere Regierung im Geheimen hässliche Dinge unternahm, die geheim bleiben sollten. Heute wissen wir von Nachtrazzien. Die Tötung Osama bin Ladens durch Spezialeinheiten wurde ausführlich geschildert. Uns wurden die Waffen gezeigt. Wir wissen, wie viele Elitesoldaten der SEALs dort waren. Wir kennen die Art der Helikopter, all das ist bekannt. Aber dass es in Afghanistan im gleichen Jahr zwischen 10.000 und 20.000 weitere nächtliche Razzien gegeben hatte, davon wussten wir absolut nichts. Wir wussten, dass vielleicht einige Operationen in Pakistan geschehen. Es gab Berichte von Drohnen und so weiter. Doch die geheimen Spezialeinheiten sind in 70 anderen Ländern aktiv. Diese geheimen Mordprogramme sind auf eine Ebene gehoben worden, sodass sie jetzt das neue Paradigma, die neue Norm sind. Das ist die Art, wie die USA heute Außenpolitik betreiben. Es ist beängstigend.
Geben Sie uns ein Beispiel, wie diese geheimen Elitesoldaten vor Ort arbeiten.
Well, I mean, in Afghanistan, every night there are 15 to 20 night raids.
Wir haben in jedem Land, in dem wir uns aufhielten, einen anderen Schwerpunkt gesetzt. In Afghanistan legten wir den Fokus auf nächtliche Razzien. Jede Nacht gibt es dort 15 bis 20 solcher Überfälle. Eine Gruppe von rund 20 JSOC-Soldaten gemeinsam mit ein paar Afghanen als Übersetzer besetzt ein Gebiet, um ein paar Informationen zu bekommen und Menschen gefangen zu nehmen. Wenn es Widerstand gibt, schlagen sie ihn schnell und gewaltsam nieder. Viele Zivilisten werden dabei getötet. Es gibt heftige Gegenreaktionen. Umfragen zeigen, dass diese Überfälle der Hauptgrund der Afghanen dafür sind, warum sie die NATO hassen und die NATO weghaben wollen. Im Jemen konzentrierten wir uns auf Cruise Missiles und Drohnenangriffe. Dabei verlassen sich die US-Kommandos auf lokale Geheimdienstinformationen, die sie von korrupten Informanten und einer korrupten Regierung erhalten. Mit diesen Informationen machen sie die Ziele aus, die sie vom Himmel aus bombardieren. Diese Attacken stellen die Hauptbeschwerde der Menschen in Jemen dar. Damit generieren die USA mehr Feinde, als sie je töten können. In Somalia filmten wir eine dritte Art von JSOC-Operationen. Dort arbeitet man mit lokalen Milizen als Stellvertreter. Diese lokalen Streitkräfte nehmen im Auftrag der Vereinigten Staaten Menschen gefangen, halten sie fest oder töten sie. Die USA händigen lokalen Banden und Warlords Tötungslisten aus. Es ist eine Art Outsourcing. Man muss bedenken, Somalia ist ein Land, das durch Warlords, die wir unterstützt, finanziert und mit Waffen ausgerüstet haben, in blutige Einzelteile zerschnitten wurde. Die USA arbeiten bis heute mit diesen Verbrechern zusammen.
A cast of warlords who we have empowered and funded and armed and continue to work with to this day.
Who are those?
Wer sind die Menschen, die getötet werden, und was ist mit den Angehörigen?
Well, yeah, I mean, this is another thing. I mean, this force, it was created.
JSOC wurde nach der Operation Eagle Claw gegründet, die nicht gelungene Geiselrettungsaktion im Iran. Es war eine kleine Streitkraft aus ein paar hundert Soldaten, die direkt dem Weißen Haus, dem Präsidenten, untergeordnet war. Sie sollte nicht Teil der normalen Befehlskette sein und ausschließlich für Geiselrettungsmaßnahmen eingesetzt werden. Wenn irgendwo eine Nuklearwaffe vermisst würde, dann sollte JSOC sich darum kümmern. Es ging also um internationale strategische Missionen, sehr diskret und geheim durchgeführt. Offiziell sollen JSOC-Einheiten in Afghanistan internationale Terroristen vom Schlage Al-Qaida jagen. Das tun sie aber nicht. Sie jagen, wie sie es nennen, Taliban-Kommandeure mittlerer Ebene. Das Ganze basiert auf unglaublich schlechten Geheimdienstinformationen. De facto kämpfen sie gegen Bauern, die, wenn sie überhaupt zu den Taliban gehören, gegen die Amerikaner kämpfen, weil die ihr Tal besetzen und sie dort weghaben wollen. Diese Art Kampf ist nicht die Aufgabe, für die JSOC-Eliteeinheiten einmal ins Leben gerufen wurden. Auch wenn sie die sogenannten richtigen Menschen, die auf der Liste stehen, töten, gibt es immer Kollateralschäden. Das erzeugt enorme Gegenreaktionen. Man muss auch bedenken, dass diese mehrere tausend Leute, die auf der Liste stehen, keine Gefahr für die USA darstellen.
Was glauben Sie, ist das Ziel der geheimen Kriege?
One of the people we talked to, who has been a part of these forces at different times.
Wir haben mit jemandem gesprochen, der in verschiedenen Aufgabenbereichen bei JSOC gearbeitet hat. Er sagte, man kann taktisch brillant sein, aber strategisch dumm. JSOC-Kommandos sind taktisch brillante Kräfte. Sie sind in der Lage, Dinge zu tun, zu denen niemand anderes in der Geschichte fähig gewesen ist. Sie sehen durch Wände, fliegen in unsichtbaren Helikoptern. Es ist unglaublich, was sie können. Aber das alles ist Taktik ohne Strategie. Es gibt für sie keinen Endpunkt. Im Inneren von JSOC nennen einige das Rasenmähen. Das Gras wächst ein bisschen und dann mähen sie es ab. Da sie es nicht an der Wurzel herausreißen, wächst es immer schneller nach, schneller als man es mähen kann. Man erzeugt fortwährende Instabilität, man füttert sie. Das ist, denke ich, einer der Gründe, warum es wichtig ist, die Amerikaner über diese Kriege aufzuklären, die in unserem Namen geführt werden und über die wir nichts erfahren. Wir müssen eine nationale Debatte darüber führen, wohin dieser Krieg gegen den Terror führen soll. Was ist das Ende? Es gibt heute nicht einmal einen imaginierten Endpunkt. Es ist ein fortwährendes Management von Gewaltzyklen, die dieses Land in beängstigender Weise aufwühlt und uns als Nation unsicherer macht.
Was ist mit der Rechenschaftspflicht der Operation?
Wir haben bis jetzt darüber gesprochen, was strategisch falsch daran ist. Die Frage, was rechtlich und moralisch falsch daran ist, Diese Probleme sind weit größer. Die JSTOC-Streitkräfte sind ja gerade so verfasst, dass sie keinerlei Rechenschaftspflicht unterliegen. Sie sind geheime Eliteeinheiten, die direkt dem Präsidenten unterstehen. Der Kongress hat nur eine sehr theoretische Einsicht in ihre Operationen. Man kann die Operationen daher gut verleugnen. Der Präsident hat in einem Google-Chat zum ersten Mal zugegeben, dass die Regierung ein Drohnenprogramm hat, nachdem jeder bereits wusste, dass wir Pakistan und Jemen mit Bomben völlig zerstören. Man müsste es eine Komödie nennen, wenn es nicht so pervers wäre, wie mit dem Mittel der Geheimhaltung diese Kriege geführt werden.
It's almost, it would be comedic if it wasn't so perverse, the way that, you know, secrecy is used to cover up these wars.
Zum Schluss noch einige Auszüge aus der Diskussion mit Jeremy Scahill, Autor des Buchs Dirty Wars, und dem berühmten US-Kritiker Noam Chomsky. Die Diskussion wurde von Amy Goodman von Democracy Now! Moderiert. In der Diskussion ging es vor allen Dingen um die Bedeutung der schmutzigen Kriege in Zusammenhang mit der US-Außenpolitik.
What an honor it is to be here with Jeremy Scahill and Noam Chomsky.
Es ist eine große Ehre, mit Jeremy Scahill und Noam Chomsky hier zu sein. Ich möchte mit Noam Chomsky beginnen. Ordnen Sie für uns ein, was Scahill herausgefunden hat, und stellen Sie es in den Kontext der US-Außenpolitik.
Well, in response to Amy's question, I started by to say that I received an email this morning from a person who I'm sure many of you know about. It's Fred Branchman. He's
Ich erhielt heute Morgen eine E-Mail von Fred Branchman. Einige von Ihnen werden ihn kennen. Er ist die Entsprechung zu Jeremy damals in den 60er Jahren. Er arbeitete jahrelang mit enormem Mut und Durchhaltevermögen daran, die sogenannten geheimen Kriege zu entlarven. Die geheimen Kriege in Laos waren absolut öffentlich stattfindende Kriege, aber die Medien hielten sie geheim. Fred schaffte es schließlich, den Krieg publik zu machen. Er bestand in Attacken gegen die bäuerliche Gesellschaft in Nordlaos, die weit entfernt von dem, was im Indochina-Krieg vorging, lebte. Viele von denen wussten gar nicht, was los war. Ich besuchte mit Fred Flüchtlingslager, wohin die Leute flohen, die von einer CIA-Söldnerarmee aus Höhlen, wo sie sich während einer zweijährigen heftigen Bombardierung versteckt hatten, vertrieben wurden. Branchman enthüllte dann die noch schlimmeren Verbrechen in Kambodscha, die Luftkriege. Er ist ein großer Verehrer von Jeremy, aus sehr guten Gründen, wie wir hören konnten, und bald hoffentlich auch lesen und sehen. Branchman erinnerte mich an eine Aussage eines hohen amerikanischen Regierungsbeamten von 1969, mit dem er sprechen wollte. Es war nicht einfach, aber schließlich schaffte Fred Branchman es. Er fragte den Beamten, warum dieses massive Bombardement im Norden von Laos stattfände. Es hatte nichts mit dem Krieg in Indochina zu tun. Es war schlicht die Zerstörung einer armen bäuerlichen Gesellschaft. Einer der übelsten Schandtaten in moderner Geschichte. Der Beamte erklärte schließlich, der Grund sei, dass es eine zeitweilige Einstellung der Bombardierung von Nordvietnam gegeben habe. Man besitze aber all diese Flugzeuge, mit denen man jetzt nichts machen könne. Also bombardiere man Nordlaos.
Why is this intensive bombing going on over northern Laos? Nothing to do with the war in Indochina. Just destruction of a poor peasant society. One of the most malevolent acts of modern history, I think. And the official finally explained. He said, look.
Das ist eine Lehre aus der Geschichte, die man beachten sollte, wenn man Jeremy Scahills Enthüllungen von Blackwater und den Söldnerarmeen liest und jetzt die Recherchen zu JSOC, dem Joint Special Operation Command, der geheimen Armee, die so geheim ist wie die geheimen Kriege in Laos. Journalisten mit Mut und Integrität können diese Dinge offenlegen. Die Lehre lautet, die Ressourcen existieren, sie werden immer größer, sie haben eine sich selbst erzeugende Fähigkeit. Sie wollen immer mehr genutzt werden. Wenn ein Ziel verschwindet, suchen wir ein neues. Und schließlich wenden sie sich gegen uns selbst, wie Jeremy andeutete. Auch dazu gibt es eine Geschichte. Es gibt ein sehr wichtiges Buch darüber von dem großartigen Historiker Al McCoy, der unter anderem die Geschichte von Drogen und Folter untersucht hat. Der philippinische Geschichtswissenschaftler McCoy hat vor gut einem Jahrzehnt eine Studie zum US-Krieg in den Philippinen, der Aufstandsbekämpfung, verfasst. Es war ein brutaler, mörderischer Krieg. Hunderttausende wurden abgeschlachtet. Eine Horrorgeschichte. Nachdem der Krieg zu Ende war und die Befriedung stattfand, entwickelte das US-Militär mit ihrer einmaligen Technologie ein Überwachungssystem zur Kontrolle der philippinischen Gesellschaft. Es waren primitive Sachen im Vergleich zu dem, was Jeremy heute beschreibt. Die Philippinen haben sich bis heute, 100 Jahre danach, immer noch nicht von dem Experiment erholt. Sie sind geprägt von den Konsequenzen dieses langen Terrorkriegs. McCoy wies noch auf etwas anderes hin. Die dort entwickelten Methoden noch vor dem Ersten Weltkrieg wurden sehr schnell von Großbritannien und den USA zur Überwachung und Kontrolle der eigenen Gesellschaften übernommen. Bei uns war es das FBI, das darauf zurückgriff. Dieser Import von Überwachungstechnologie wird auch jetzt geschehen. Es gibt schon Anzeichen dafür. Die Möglichkeiten und Technologien sind vorhanden. Sie sind selbsterzeugend, oft kaum kontrolliert. Und sie werden weiterentwickelt werden. Wenn die aktuellen Ziele verschwinden, wendet man sich neuen zu. Das ist die Natur dieser Systeme. Ähnlich den Flugzeugen, die nichts mehr zu bombardieren hatten. Also flogen sie ihre Bomben nach Nord-Laos. Und schließlich wird die Technologie mit nach Hause gebracht. Es passiert schon. Und wir werden mehr davon sehen. Ich denke, das ist der historische Hintergrund, den wir auf jeden Fall beachten sollten.
We're very quickly picked up domestically, both by the British and the United States, and applied to surveillance and control techniques within their own societies.
One thing, though, in response to this, I think that one thing that's important to keep in mind is that very little of what this administration or the Bush administration did was actually new ideas. They were old, existing ideas.
Eine Anmerkung zu Noams Ausführungen. Die Politik der aktuellen Regierung oder die von Bush entstammt nicht neuen Ideen. Diese Ideen existierten bereits. Alte Pläne und Programme wurden wiederbelebt. Es gibt deutliche Parallelen zwischen dem Attentatsprogramm Phoenix im Vietnamkrieg und dem, was im Irak ablief. Die verbreitete Sichtweise ist, dass die Truppenaufstockung den Irakkrieg zum Erfolg verhalf. General Petraeus wurde dafür als Held gefeiert. Er wurde schließlich gestürzt, aber nicht durch seine Kriegstaten. Mächtige Leute können, solange sie wollen, geheime Kriege führen. Man kann sie scheinbar nur durch das zu Fall bringen, was sie in ihrem Top-Secret-Leben machen. Tatsächlich hat aber nicht Petraeus' Truppenaufstockung den Krieg vorangetrieben, sondern eine gnadenlose Tötungsmaschinerie, die von General McChrystal und Admiral Alan McRaven betrieben wurde. Sie stampften jede neu aufkommende Zelle in den Boden. Sie töteten auch eine enorme Anzahl von Leuten. Es gab eine militärische Führungsschicht in den USA, die von diesen Killerprogrammen wusste. Als Cheney und Rumsfeld zusammen mit Bush an die Macht kamen, sahen sie noch vor 9/11 die historische Chance, die politische Landschaft neu zu entwerfen und eine Vision der Welt umzusetzen, die Iran-Contra einem noblen Akt gleichen lassen würde. Es war ein Paradigmenwechsel in der US-Außenpolitik, der anvisiert wurde. Cheney war Mitglied im Kongress, als die Iran-Contra-Affäre untersucht wurde. Er autorisierte den sogenannten Minority Report, der die Unterstützung für die Contra-Rebellen in Nicaragua verteidigte und das Vorgehen als heroischen Akt pries. Die Gruppe um Cheney hatte die Vorstellung von einer schlagkräftigen Exekutive. Sie glaubten, dass bei Fragen der nationalen Sicherheit das Weiße Haus eine Art Diktatur sein sollte. Der Kongress sollte lediglich die Operationen bezahlen, aber keine Kontrolle über sie haben. Präsident Obama hätte die Möglichkeit gehabt, einige der Machtherrlichkeiten der Exekutive unter Bush und Cheney zurückzunehmen. Er weitete sie im Gegenteil aus. Er startete diesen beispiellosen Krieg gegen Whistleblower und griff auf die restriktive Spionageverordnung zurück. Obama räumte dem Staat auch das Recht ein, Beweise, warum jemand ermordet wurde, vor der amerikanischen Öffentlichkeit geheim zu halten. Er benutzte mehrfach das Geheimhaltungsprivileg des Staates in Gerichtsprozessen gegen ehemalige Amtsträger und Folterer. Obama stoppte immer wieder juristische Klagen, indem er die komplette Machtfülle des exekutiven Staatsapparats in Bewegung setzte, in der gleichen Weise, wie es Bush und Cheney taten.
To use the state secrets privilege in repeated lawsuits brought against
Nehmen wir den Fall des jemenitischen Journalisten Abdul Haider Shaya. Er wurde ins Gefängnis gesteckt, erhielt einen Scheinprozess. Seine Rechtsanwälte vertraten ihn nicht. Kein Rechtsanwalt hätte ihn verteidigen können, da Shaya dem Prozess keinerlei Legitimität geben wollte. Videos zeigen, wie er in einem Käfig in den Gerichtssaal gebracht wird. Wie er wieder rausgebracht wird, sagt er: Mein Verbrechen zeigt mit dem Finger auf den amerikanischen Raketenangriff auf das kleine Beduinendorf Al-Mahalla in der Abyan-Provinz. Sie stecken mich ins Gefängnis, weil ich ihren Cruise-Missile-Angriff aufgedeckt habe. Das passiert, wenn jemenitische Journalisten wahrhaftig berichten. Shaya wird weggezogen und verschwindet im Gefängnis. Eine Woge der Empörung ging durchs Land, ausgehend von Shayas Stamm, von Menschenrechtsorganisationen und der Zivilgesellschaft in Jemen. Der Diktator Ali Saleh sah sich gezwungen, Shaya zu begnadigen. Das passiert öfter in Jemen. Jemand wird gefangen genommen, es gibt Proteste, die Person wird wieder freigelassen. Das ist ein Spiel, das in dem Land schon seit langem gespielt wird. Die offizielle Nachrichtenagentur Sana News Agency bringt kurz darauf einen Bericht über Shayas Begnadigung heraus. An diesem Tag erhielt der Diktator von Jemen einen Anruf vom Weißen Haus, nicht vom Außenministerium, sondern von Präsident Obama persönlich. Obama sagt zu dem Diktator von Jemen, dass er besorgt sei über Nachrichten, dass Abdul Haider Shaya freigelassen werden soll. Das Begnadigungsschreiben wurde wieder zurückgenommen. Diese Geschichte habe ich nicht erfunden oder irgendwo gehört. Das Weiße Haus hat die Mitschrift des Telefonats auf ihre Website gestellt. 1,5 Jahre nachdem Shaya nach diesem Telefonat ins Gefängnis kam, habe ich beim Weißen Haus nachgefragt, was die offizielle Position im Fall Shaya sei. Man antwortete, dass die Position die sei, die Präsident Obama in dem Telefongespräch ausgedrückt habe. Zitat: Wir glauben, er sollte weiter im Gefängnis bleiben. Dieser Journalist ist also im Gefängnis, weil der US-Präsident das in dem Telefonat gefordert und die Begnadigung aufgehoben hat. Und Shaya geht es nicht gut im Gefängnis. Ich bin im Kontakt mit seiner Familie. Es sieht so aus, als ob er seinen Verstand zu verlieren beginnt. Das geschieht oft bei Leuten, die unter derartigen Bedingungen in Einzelhaft festgehalten werden. Keine der Medien in den USA, die mit ihm gearbeitet haben, wie ABC oder Washington Post, haben etwas über diesen Fall gesagt. Wo sind sie? Als Shaya ihnen Sensationsnachrichten brachte, wie zum Beispiel sein Interview mit Anwar Awlaki, da wollten alle seine Kommentare drucken bzw. senden über Nidal Hassan, der das Massaker in der Militärbasis Hood in Texas verübte. Sie wollten von Shaya wissen, was Awlaki über den Unterhosenbomber gesagt hatte. Wissen Sie, warum wir das wissen? Weil Shaya Awlaki aufstöberte, ihn interviewte und seine Aussagen in der Washington Post und auf NBC veröffentlichte. Doch nun ist er im Gefängnis. Die Medien sagen nichts. Das ist eine Schande, eine wirkliche Schande.
Published it in the Washington Post on NBC. And yet when he's in prison, they say nothing. It's shameful. It's shameful. And that's often what happens in these cases. Journalists.
As we wrap up, this is the week that the Bush library is being opened in Dallas.
Wir kommen langsam zum Ende. Es ist die Woche, da die Präsidentenbibliothek für George W. Bush in Dallas eröffnet wurde. Seine Präsidentschaft wird neu bewertet. Vor 10 Jahren begann der Krieg in Irak. Wir diskutieren in den USA auch die Jahre von Obama. Noam, wie sehen Sie die Präsidentschaft von Obama?
Ich kann Ihnen sagen, was ich und vielleicht auch Sie hier alle fühlten, als ich die Bilder von der Bibliothekseröffnung sah. Da stand eine Gruppe von Männern, ehemalige Präsidenten, einer davon der amtierende. Jeder einzelne von ihnen ist ein bedeutender Verbrecher.
Is continuing the grand tradition. Great surprise.
Obama setzt die Grand Policy, die Dominanz der USA über zentrale Regionen, seiner Vorgänger fort. Das ist nicht überraschend. Der Satz, der mir beim Zuschauen durch den Kopf ging, ist von Thomas Jefferson. Er sagte: Ich bange um mein Land, wenn ich daran denke, dass Gott gerecht ist und wir irgendwann von ihm beurteilt werden. Wenn die Verantwortlichen von uns keine Beurteilung erfahren, wenn schon nicht vor Gericht, so doch zumindest in der öffentlichen Meinung, dann verhalten wir uns, wie Jeremy es sagte, nicht als verantwortliche Menschen.
Your first book was Blackwater, The Rise of the World's Most Powerful Mercenary Army, where you really reframed the whole discussion.
Dein erstes Buch war Blackwater. Damit hast du das Thema Söldner und die Privatisierung des amerikanischen Militärs neu definiert. Heute, 6 Jahre später, musste der Gründer von Blackwater, Eric Prince, nach Abu Dhabi ziehen, aber du bist weiter in den USA.
With this second book, and Jeremy's going to be signing afterwards, and I encourage everyone to get this book, not just for interesting summer reading, but that we can see.
Jetzt bringst du dein zweites Buch heraus. Ich empfehle jedem, das Buch zu lesen, nicht nur als interessante Sommerlektüre, sondern als Anreiz für einen möglichen Frühling im Sommer der US-Außenpolitik. Denn Bildung und Aufklärung befähigen uns, Widerstand zu leisten gegen die Art, wie wir im Rest der Welt vertreten werden. Dein neues Buch heißt Dirty Wars. Was möchtest du damit erreichen und warum nennst du es Dirty Wars?
What are you hoping to accomplish with this book and why you even call it Dirty Wars?
One thing that I think you'll notice if you read the book, I've talked to friends about when I wrote Blackwater. I think I've grown up a lot since I wrote that book, in a sense, because something really strange happened to me after I wrote Blackwater, and that was that I started to get.
Ich denke, ich bin erwachsener geworden, seit ich Blackwater geschrieben habe. Nach Blackwater habe ich viele E-Mails und so weiter von Leuten bekommen, die in Spezialeinheiten oder für das CIA gearbeitet haben. Es waren keine Führungskräfte. Die kontaktieren mich nicht. So musste ich einmal den leitenden Beamten, der mir einiges über die Tötung von Abdul Rahman erzählen sollte, auf einem Universitätscampus nachjagen. Ich wusste, dass er sich dort aufhielt. Er wollte nicht mit mir sprechen. Ich musste ihn jagen. Das ist die einzige Weise, wie ich mit den Mächtigen in Kontakt kommen kann, indem ich sie verfolge. Aber ich bekam Rückmeldungen von denjenigen, die die Operation durchführten, vor Ort. Nach Veranstaltungen kamen sie auf mich zu und sagten, ich kümmere mich nicht viel um ihre politische Botschaft, aber sie haben vollkommen recht mit Blackwater. Ich kann sie nicht ertragen. Ich kam also in Kontakt mit Leuten aus militärischen und Sicherheitskreisen, weil sie Probleme mit Blackwater und ihren Operationen hatten, weil Blackwater-Söldner weit mehr verdienten als die normalen Soldaten und so weiter. Seitdem bin ich in einem Dialog mit diesen Leuten. Von ihnen lerne ich sehr viel, wie diese Operationen ablaufen. Was ich mit diesem Buch versuche, ist, Geschichten zu erzählen, die das komplizierte Geflecht der Tötungsmaschinerie einfangen. Ich berichte von Verantwortlichen, die die Operationen vor Ort durchführen, über die Menschen, die zu Zielen erklärt werden, und über die Zivilisten, die dort leben, wo die Bomben einschlagen. Ich versuche, die Ereignisse auch in einen historischen Kontext zu stellen. Wenn man mich vor Jahren gefragt hätte, was ich erreichen wolle und was getan werden müsse, hätte ich vorgegeben, eine Antwort zu haben. Ich war dickköpfig. Ich denke, dass wir leider erst am Beginn einer Diskussion stehen, die notwendig und dringend ist. Wir müssen uns fragen, wie weit wir als Land die Dinge seit 9/11 im Namen der nationalen Sicherheit gehen gelassen haben.
Unfortunately, are only at the very beginning of a conversation that we have to, that's urgent and that we have to have in this country about how far.
Ich bin ganz Noams Meinung, was er über die von Angst zerfressenen Amerikaner sagt. Angst ist eine sehr mächtige Kraft. Wenn man keinen Weg findet, sich ihr zu stellen, nicht von ihr besessen zu werden, dann geschehen Dinge wie der Patriot Act und Bürgerrechte werden eingestampft. Jetzt heißt es, die, die über den National Defense Authorization Act und die Ausweitung der Befugnisse des Militärs jammern, sind verrückt. Aber man muss sich nur die Geschichte anschauen. Es fängt irgendwo an. Es beginnt mit einer Idee. Dann kommt eine Krise und die Idee, die vorhanden ist, wird umgesetzt. Es ist ein klassisches Konzept. Meine Hoffnung ist, dass die Leser das Buch wie belastbare Intelligence, ein Begriff der CIA, also als wirkliche Geheimdienstinformation benutzen. Es soll Beweise liefern, um einen demokratischen Prozess zu initiieren, unseren Ängsten zu begegnen und die Mächtigen zur Verantwortung zu ziehen, ob es nun Demokraten oder Republikaner sind. Wir sollten nicht durch die öffentlichen Bekundungen der Politiker geleitet werden, sondern durch das, was wir in Reaktion auf ihre in unserem Namen begangenen Taten unternehmen. Das ist der Geist, den das Buch in sich trägt.
Defined not by the public pronouncements of politicians, but by what we do in response to the actions they're doing in our name. And that's the spirit I wrote this book in.
Das war Kontext TV. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Es verabschiedet sich David Gößmann von der Harvard University in Cambridge.